SWR aktuell, Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch, guten Morgen, Mittwoch, der 2. April. Heute geht's los mit Fußball, mit dem DFB-Pokal-Halbfinale gestern Abend. Und so hat sich das gestern Abend angehört, gegen 20 vor 11.
Das ist es, das ist die Sensation! Arminia Bielefeld steht im Finale des DFB-Pokals.
ARD-Sportreporter Konstantin Kleine mit der ganz großen Überraschung. Dem Fußball-Drittligisten Arminia Bielefeld ist in der Tat eine Sensation gelungen. Zum ersten Mal in seiner Geschichte hat der Verein das Finale im DFB-Pokal erreicht. Nur drei anderen Drittligisten ist das vorher gelungen. Die Bielefelder haben Leverkusen, den Titelverteidiger, am Abend zu Hause mit 2:1 besiegt. Unser Sportreporter Christian Schulze war dabei und beschreibt die große Freude nach dem Abpfiff.
Freudentränen waren zu sehen. Spieler, Fans, einfach alle lagen sich in den Armen und griffen sich gleichzeitig auch immer wieder fassungslos an den Kopf. Ja, mit Schlusspfiff, da liefen sogar einige Fans auf den Rasen, verließen diesen nach den ersten Freudentänzen dann aber auch wieder artig. Und natürlich wurde der große Pokalklassiker Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin immer wieder angestimmt. Dorthin geht es für Bielefeld als vierten Drittligisten der Geschichte am 24. Mai. Dann spielt die Arminia erstmals ein DFB-Pokalfinale.
Und wer Bielefelds Gegner im Finale wird, das entscheidet sich dann heute Abend im zweiten DFB-Pokal-Halbfinale zwischen dem VfB Stuttgart und RB Leipzig. Und wir bleiben noch beim Sport. Die Adler Mannheim sind mit einer Niederlage in die Playoffs der Eishockey-Bundesliga gestartet. Sie verloren das erste Halbfinalspiel beim Titelverteidiger Eisbären Berlin mit 1:3. Ins Finale der Playoffs kommt die Mannschaft, die zuerst 4 von möglichen 7 Halbfinalpartien gewonnen hat. Zur Politik, zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock von den Grünen war gestern noch einmal in Kiew. Es war vermutlich ihr letzter Besuch im Amt. Sie hat der Ukraine weitere Hilfe zugesagt, auch nach dem Regierungswechsel in Berlin. Baerbock traf den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Aus Kiew berichtet unser Korrespondent Florian Kellermann.
Dieser dankte Baerbock für ihren, Zitat, persönlichen Anteil an der deutschen Unterstützung für das angegriffene Land. Insgesamt werde Deutschland der Ukraine in diesem Jahr Waffen und Munition im Wert von 7 Milliarden Euro finanzieren, erklärte Baerbock in Kiew. In der ukrainischen Hauptstadt sagte sie weitere 130 Millionen Euro an ziviler Hilfe zu. Skeptisch äußerte sich Baerbock zu den Versuchen der USA, einen Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine zu erreichen. Denn nur die Ukraine habe bisher gezeigt, dass sie daran wirklich interessiert sei. Nicht so der russische Staatschef Wladimir Putin.
Wie sieht die politische Zukunft von Marine Le Pen vom rechtsnationalen Rassemblement National aus? Darüber wird in Frankreich diskutiert, seitdem sie am Montag wegen Veruntreuung von EU-Geldern zu einer Geld- und Haftstrafe verurteilt wurde und auch 5 Jahre lang nicht mehr für öffentliche Ämter kandidieren darf. Das zuständige Berufungsgericht in Paris will den Fall bis Sommer kommenden Jahres prüfen. Damit würde das Urteil etwa ein halbes Jahr vor der nächsten Präsidentschaftswahl in Frankreich feststehen. Die soll im Frühjahr 2027 stattfinden. Marine Le Pen will für den Rassemblement National als Kandidatin ins Rennen gehen. Nach dem schweren Erdbeben in Südostasien steigt die Zahl der Toten weiter. Nach Angaben der Militärregierung sind allein in Myanmar mehr als 2700 Menschen gestorben und die Hoffnung, noch Überlebende unter den Trümmern zu finden, die schwindet. Unser Korrespondent Maximilian Seid berichtet.
Gestern gelang es einer Gruppe in der Hauptstadt Naypyidaw, eine Frau zu retten. Sie war mehr als 90 Stunden unter den Trümmern gefangen. Die Lage der Menschen in den betroffenen Gebieten ist laut Hilfsorganisationen katastrophal. Es fehlen Trinkwasser, Lebensmittel, Kleidung, sanitäre Einrichtungen und Unterkünfte. Die Vereinten Nationen fordern deswegen alle Länder noch einmal auf, ihre Unterstützung zu erhöhen. Fraglich ist allerdings, ob die Militärregierung zulässt, dass Hilfe alle Menschen erreicht. Seit sich die Armee vor 4 Jahren an die Macht geputscht hat, herrscht Bürgerkrieg in Myanmar. Es gibt Gebiete, die von Rebellen kontrolliert werden. Unterschiedliche Rebellengruppen haben mittlerweile angekündigt, die Kämpfe für eine bestimmte Zeit einzustellen. Verbunden mit dem Wunsch, dass internationale Unterstützung auch in ihre Gebiete geliefert wird.
Bei einer wegweisenden Richterwahl im US-Bundesstaat Wisconsin hat der von US-Präsident Donald Trump unterstützte konservative Kandidat Berichten zufolge eine Niederlage erlitten. Wie mehrere US-Medien übereinstimmend melden, entschied die von den Demokraten unterstützte Richterin Susan Crawford die Abstimmung für sich. Es ging darum, einen Richterposten am obersten Gericht von Wisconsin neu zu besetzen. Die Richterwahl galt als Stimmungstest für die ersten 2 Monate der Präsidentschaft von Donald Trump. Und immerhin verbal hat der US-Präsident ziemlich viel Gegenwind bekommen. Ein demokratischer Senator hat den Rekord für die längste Rede im Senat gebrochen. Die Rede von Cory Booker dauerte mehr als 25 Stunden. Annetta Politi aus der SWR-Nachrichtenredaktion mit den Hintergründen.
Der bisherige Rekord für die längste Rede im Senat lag bei etwas über 24 Stunden und wurde im Jahr 1957 aufgestellt. Damals hatte sich ein Senator gegen die Rechte von schwarzen Menschen in den USA eingesetzt. Auch deshalb wollte Booker seinen Rekord brechen. Mit seiner jetzigen Rede hat er vor allem die Politik von US-Präsident Trump kritisiert. Er sagte unter anderem: "Ich erhebe mich heute Abend, weil ich ehrlich glaube, dass unser Land sich in einer Krise befindet. Das sind keine normalen Zeiten." Die Rede war auf mehreren Social-Media-Kanälen live gestreamt worden.
In den Südwesten. Fast jede zweite Wildbienenart in Baden-Württemberg ist in ihrem Bestand gefährdet. Die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg in Karlsruhe hat eine aktualisierte rote Liste der Wildbienen veröffentlicht. Die Einzelheiten von SWR-Reporter Johannes Stier.
Seit der Veröffentlichung der letzten roten Liste im Jahr 2000 habe sich der Anteil der vom Aussterben bedrohten Wildbienenarten fast verdoppelt, erklärt Ulrich Maurer, Präsident der LOBW. Allein in Baden-Württemberg sind rund 500 verschiedene Wildbienenarten bekannt, die eine Schlüsselrolle für den Erhalt der Natur haben. Sie bestäuben heimische Pflanzen und tragen zu deren Vermehrung bei. Laut der LOBW hat auch der Anteil der ausgestorbenen Arten zugenommen. Die Zahlen belegen eindeutig den Trend zur schnell voranschreitenden Abnahme der Arten, so Ulrich Maurer. Grund seien unter anderem Baumaßnahmen, Überdüngung und der Einsatz von Pestiziden.
In Eichen im Kreis Günzburg ist nach 26 Jahren eine aus der Dorfkirche gestohlene Jesusfigur wieder aufgetaucht. Ein Mann entdeckte sie jetzt auf einem Friedhof der Stadt Buchlohe im Ostallgäu, also rund 190 Kilometer von Eichen entfernt. Sie lag in einem Müllsack hinter einem Grab. Wer sie vor 26 Jahren gestohlen hat und wie sie auf den Friedhof im Ostallgäu gelangt ist, das ist nicht bekannt.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Im Süden Baden-Württembergs, an der Donau und in Oberschwaben halten sich bis in den Vormittag hinein einige Hochnebelfelder. Ansonsten in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz heute viel Sonnenschein, ab und zu ziehen Wolken durch. Die Höchsttemperaturen 11 bis 19 Grad.
SWR aktuell, Hintergrund.
Die ARD wird in diesem Jahr 75 Jahre alt. Wir feiern diese Woche dieses Jubiläum. Und deshalb blicken wir hier in SWR aktuell auf die Geschichte der ARD zurück. Heute geht es um die ganz Jungen. Anna Magel fasst die Höhepunkte im ARD-Kinderfernsehen der vergangenen 75 Jahre zusammen.
Und guten Tag auch für euch da zu Hause.
Guten Tag, Tante.
Ihr wollt wissen, was wir hier machen? Ja, wir falten Kraniche.
Kinderstunde mit Ilse Ulbrich. Schon seit den 1920er Jahren moderiert die Psychologin Ilse Ulbrich eine Kindersendung im Hörfunk. Darin wird vorgelesen, gesungen, gespielt. Dieses Programm setzt Ulbrich in der ARD einfach im Fernsehen fort. Später entwickelt sie mit der Puppenbauerin Johanna Schüppel eine Figur, die Kindern gute Nachtgeschichten mitbringt. Die Idee des Sandmännchens ist in der Welt. Davon erfährt aber auch das Ostfernsehen und entwickelt auf Anweisung von oben ein eigenes Sandmännchen.
Sandmann, lieber Sandmann, hab du nicht solche...
30 Jahre lang treten Ost- und West-Sandmännchen in Konkurrenz. Noch vor der Wende 1989 wird die Produktion des Westsandmanns eingestellt. Das Ostsandmännchen übersteht die Wiedervereinigung und ist mit mehr als 22.000 Sendungen die am häufigsten gezeigte Fernsehserie der Welt. Ein weiteres Juwel des ARD-Kinderprogramms, die Augsburger Puppenkiste.
Ich bin ein Drache. Puh, puh.
Das freut mich sehr. Ich bin ein Lukas.
Und ich bin ein Jim.
Gut gebrüllt, Löwe.
Ende der 60er Jahre herrschte Aufbruchsstimmung, auch im Kinderprogramm. Ilse Ulbrich geht in Rente, bekommt das Bundesverdienstkreuz und Schluss mit Märchenwelt, raus in die Wirklichkeit, ab in die Sesamstraße.
Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum, wer nicht macht, wer dumm.
zottelige, anarchische Monster, die in einer Mülltonne leben. Das ist zu viel für den Bayerischen Rundfunk. Der boykottiert die Sendung und bringt dafür das feuerrote Spielmobil. Aber das Herz der Kinder schlägt weiter für die Sesamstraße. Und dann kommt sie, die Sendung mit der Maus. Die Mausfilmer zeigen Kindern bislang verschlossene Orte und erklären, wie Alltagsgegenstände funktionieren. In den 1970er und 80er Jahren sorgen aufwendige fiktionale Serien für Unterhaltung, wie zum Beispiel Meister Eder und sein Pumuckl. Als die privaten Sender aufkommen, verschwindet das Kinderfernsehen weitgehend aus dem ersten. Stattdessen gibt es Kika, den Kinderkanal. Heute aber sitzen Kinder nicht mehr zu bestimmten Sendezeiten brav vor dem Fernseher. Sie wählen ihr eigenes Programm aus Streamingdiensten oder YouTube. Und das geht auch rund um die Uhr.
75 Jahre ARD. Wir blicken zurück anlässlich dieses Jubiläums. Jeden Morgen hier im SWR Aktuell Infodate am Morgen.
SWR Aktuell, was heute wichtig wird.
Das Landesverfassungsgericht in Rheinland-Pfalz entscheidet heute, ob die frühere Ministerpräsidentin Malu Dreyer von der SPD die AfD kritisieren durfte oder ob sie damit gegen die Verfassung verstoßen hat. Die AfD sieht in Dreyers Kritik einen Verstoß gegen das Neutralitätsgebot und hatte Klage eingereicht. Gernot Ludwig.
Das Neutralitätsgebot verpflichtet Regierungsmitglieder dazu, sich weder für noch gegen Parteien zu äußern. Das Bundesverfassungsgericht legt dieses Gebot sehr streng aus. Bei sämtlichen Klagen der AfD gegen Regierungsmitglieder im Bund hatten die Richter stets einen Verstoß gegen das Neutralitätsgebot festgestellt. Sollte das Landesverfassungsgericht zu einem anderen Ergebnis kommen, wäre es das erste Mal, dass ein Verfassungsgericht die Kritik eines Regierungsmitglieds an der AfD als rechtmäßig bewerten würde. Das Urteil verkünden die Richter ab 14.30 Uhr.
Und wir bleiben in Rheinland-Pfalz. Der bisherige FDP-Fraktionschef im Mainzer Landtag, Philipp Fernis, wird am Mittag von Ministerpräsident Alexander Schweizer zum neuen Justizminister ernannt. Fernis tritt damit die Nachfolge des überraschend verstorbenen Justizministers Herbert Mertin an. Armin Angele.
Schweizer will Fernis in der Staatskanzlei die Ernennungsurkunde überreichen. Im Anschluss wird der neue Justizminister vom Landtag bestätigt und vereidigt. Zuvor wird es eine Gedenkminute für den am 21. Februar gestorbenen Justizminister Mertin geben. Der neue Justizminister wird seinen Posten als FDP-Landtagsfraktionschef abgeben. Die FDP-Landtagsfraktion will deshalb am Vormittag in einer Fraktionssitzung klären, wer Nachfolger von Fernis wird. Der FDP-Landeshauptausschuss hatte am Montagabend beschlossen, dass der 42-jährige Jurist Fernis Justizminister werden soll.
Die geschäftsführende Bundesinnenministerin Nancy Faeser und der Chef des Bundeskriminalamtes Holger Münch stellen am Vormittag die polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2024 vor. Wie verschiedene Medien berichten, hat die Zahl der Straftaten abgenommen, es gab aber mehr Gewalt. Björn Dake.
Die Polizei registrierte im vergangenen Jahr gut 5,8 Millionen Straftaten. Das sind 1,7% weniger als im Jahr davor. Fast 60% der Taten können die Ermittler aufklären. Ein Trend der vergangenen Jahre setzt sich fort. Die Gewalt nimmt zu. Die Statistik des Bundeskriminalamts verzeichnet laut Berichten ein deutliches Plus bei Kindern, Jugendlichen und nichtdeutschen Tatverdächtigen. Im vergangenen Jahr hatte das BKA den Anstieg bei Minderjährigen mit psychischen Belastungen erklärt, als Folge von Corona, Krieg und Krisen. Die höhere Kriminalität von Ausländern in der Statistik hängt demnach auch damit zusammen, dass deren Anteil in der Bevölkerung insgesamt steigt.
Ein 23-jähriger Influencer muss sich ab heute vor dem Berliner Landgericht wegen Brandstiftung verantworten. Er soll an Silvester eine Rakete gezielt in ein offenes Fenster geschossen und dadurch eine Wohnung in Brand gesetzt haben. Dabei hat er laut Staatsanwaltschaft alles gefilmt. Der Fall hatte bundesweit für Empörung gesorgt. Ulf Morling.
Durch die brennende Rakete wurde das Mobiliar im Schlafzimmer des 53-jährigen Mieters beschädigt. Geistesgegenwärtig soll er die brennenden Überreste der Rakete aus dem Fenster geworfen haben, sodass der Mieter und seine Familie unverletzt blieben. Der Influencer hatte auf seinem Instagram-Kanal das Video gepostet. Innerhalb eines knappen Tages soll es 6 Millionen Mal aufgerufen worden sein, laut Staatsanwaltschaft. Dem rücksichtslosen Angeklagten sei es bei der Tat vordergründig darum gegangen, ein möglichst großes mediales Interesse auf sich zu ziehen, heißt es in der Anklage. 4 Tage nach der Tat war der Angeklagte am Flughafen Berlin-Brandenburg festgenommen worden. Der Influencer sitzt seitdem in Untersuchungshaft.
Die Pläne, wie Europa aufrüsten soll, werden konkreter. In Warschau beraten heute die EU-Verteidigungsminister und Sicherheitsexperten darüber. Bei der Hilfe für die Ukraine gibt es immer noch eine Milliardenlücke. Sabrina Fritz.
Es gibt bei diesem Treffen zwei große Arbeitsgruppen. Die eine beschäftigt sich mit der Hilfe für die Ukraine, die andere mit der Aufrüstung der Europäischen Union. Das Projekt Rearm Europe geht bereits in die konkrete Planungsphase. So sollen die Mitgliedsländer militärische Lücken benennen, die aufgefüllt werden müssen. Diese Projekte sollen dann koordiniert werden. Beispiel Polen. Das Land will sich um Luftverteidigung und den Schutz der Außengrenze der EU kümmern. Ähnliches betreiben aber auch Finnland und die baltischen Staaten. Diese Initiativen sollen im Idealfall zusammengeführt werden.
US-Präsident Donald Trump will heute die Details seiner angekündigten Einfuhrzölle bekannt geben. Sie könnten auch die Europäische Union schwer treffen und die Weltwirtschaft erschüttern. Zuletzt war die Rede von Einfuhrzöllen in Höhe von 25% beispielsweise auf Autos und Autozuliefererprodukte. Trump will die Einzelheiten um 16 Uhr Ortszeit im Rosengarten des Weißen Hauses in Washington bekannt geben. Dann ist es bei uns 22 Uhr. In Berlin beginnt heute der Weltgipfel für Menschen mit Behinderungen. Erstmals findet der in Deutschland statt. In Deutschland leben etwa 8 Millionen Menschen mit schweren Behinderungen. Weltweit sind es 1,3 Milliarden. Anne Mellmann.
Für Berlin ist der Gipfel ein Test in Sachen Barrierefreiheit. 4000 Teilnehmer aus 100 Ländern werden erwartet. Viele von ihnen haben Behinderungen. Am Berliner Flughafen BER sollen spezielle Teams den an- und abreisenden Gipfelgästen helfen. Auf der Veranstaltung gibt es Übersetzungen in verschiedene Laut- und Gebärdensprachen. Die Teilnehmer wollen sich darüber austauschen, wie weltweit mehr Gleichberechtigung und Teilhabe gelingen können. Für Entwicklungsministerin Svenja Schulze, die Gastgeberin, ist das kein Akt der Barmherzigkeit, sondern ein Menschenrecht.
In Mannheim ist heute der Auftakt zum 14. Deutschen Seniorentag. Mit dabei sind der geschäftsführende Bundeskanzler Olaf Scholz und die geschäftsführende Familien- und Seniorenministerin Lisa Paus. Ja, und was machen die beiden dort? Man könnte meinen, sie bereiten sich auf ihren Ruhestand vor, meint Eva Ellermann.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Worauf es ankommt. Das ist das Motto des Deutschen Seniorentages, der heute in Mannheim beginnt. Ja, worauf kommt es denn an? Für Politikerinnen und Politiker vor allem auf die Wählerstimmen der Senioren. Denn die sind viele. Noch Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, und noch Familien- und Seniorenministerin Lisa Paus von den Grünen hätten gerne mehr davon gehabt. Aber wahrscheinlich kommen sie nicht extra zur Eröffnung des Deutschen Seniorentages, um sich zu beschweren. Vielleicht suchen Sie eher ein bisschen Inspiration. Wie kommt man unfallfrei raus aus dem Fulltime-Job, dem Regierungshamsterrad? Was erfüllt den Tag, wenn der Terminkalender nicht mehr prall voll ist? Wie kommt man zu Hause klar, wenn man wieder öfter da ist? Ja, Scholz und Paus sind nicht ganz raus, beide sitzen noch im Bundestag, aber doch deutlich weiter hinten. Sozusagen in Altersteilzeit. Ich vermute, Scholz und Paus wollen in Mannheim mal Ausschau halten, worauf es ankommt.
Anmerkungen von Eva Ellermann.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.